Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 8. Februar, und ich begrüße alle Zuhörer zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute nicht aus dem wunderschönen Russland, sondern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Mittag bei Ihnen, Frau Kneißl.
Ja, darf ich Ihnen auch wünschen, lieber Flavio von Witzleben. Bei Ihnen ist es noch Vormittag, hier ist es schon früher Nachmittag und
Sie sind, Frau Kneißl, gerade in Sharjah. Sie haben sich ein paar Tage Urlaub gegönnt. Das kommt tatsächlich auch mal vor in Ihrem Leben. Sie sind die meiste Zeit am Arbeiten. Unsere treuen Zuhörer werden es wissen. Genießen dort das warme Wetter von minus 20 Grad zu plus 25, 30 Grad, was auch immer Sie da haben. Ja, Frau Kneißl, und wir haben heute wieder viele spannende Themen für unseren Podcast. Wir möchten über neue verstörende Veröffentlichungen im Fall Jeffrey Epstein sprechen, die die USA und die ganze westliche Welt, muss man dazu sagen, in Atem hält. Wir möchten auch sprechen über ein mögliches Tauwetter in den Beziehungen zwischen Iran und USA sowie neue Entwicklungen in den ukrainisch-russischen Friedensgesprächen. Aber zunächst, Frau Kneißl, wie immer, wie geht es Ihnen? Wie war Ihre Woche und wie ist es mal wieder etwas in wärmeren Gefilden, in dem Fall in den Vereinigten Arabischen Emiraten, unterwegs zu sein? Was hat Sie dorthin gezogen? Warum machen Sie Urlaub dort und nicht im schönen Europa oder gar in Ihrer alten Heimat Österreich, Frau Kneißl?
Ja, nach Europa habe ich schon seit vielen Jahren keinen Fuß mehr gesetzt, nachdem ich ja von dort verjagt wurde. Und auch wenn das dann gerne von der österreichischen Medienlandschaft wieder als Opferrolle wahrgenommen wird, aber es ist ein Faktum, dass ich Europa verlassen musste. Und ich bin hier zum ersten Mal in meinem Leben in Sharjah. Ich war beruflich einmal ganz kurz in Abu Dhabi für Energiekonferenzen und in Dubai, auch in meinem früheren Leben als Energieanalystin. Aber Sharjah, das ist das kleinste der sieben Emirate, ist für mich terra incognita. Und ich bin hergekommen, weil ein Berufskollege aus Belgien hat mir hier ein sehr schönes sehr schönen Ort empfohlen und bin mit einer Freundin aus Österreich, die ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen habe, hier für ein paar Tage, wie Sie richtig sagen, Urlaub machen. Da ist immer wieder unterbrochen von Post erledigen, bedauerlicherweise. Und manche Sorge holt mich auch hier ein. Also noch ist die Erholung nicht wirklich eingetreten, aber es wird hoffentlich noch. Ich hatte diese Woche begonnen in Moskau mit einer Energiekonferenz, die wir gemeinsam mit zwei anderen Instituten gemacht haben. Hauptthema waren die jüngsten Entwicklungen, Venezuela, Iran, welche Auswirkungen das auf den OPEC-Markt hat, auf Russland ganz besonders. Und ich habe dazu die Keynote-Speech gehalten, hatte einige interessante Wiedersehen mit Kollegen aus dem Energiebereich und hatte dann am Montagabend noch eine ganze Reihe von Interviews, Treffen bei RT. Ich mag ganz besonders den RT Arabisch Newsroom. Dort habe ich immer wieder das Gefühl, ich bin irgendwo in Syrien oder Libanon, treffe eben alte, bekannte Kollegen, und genau dieses Gefühl, das in gewisser Weise in eine Welt zurückzukehren, die ein Stück von mir ist, ist auch hier jetzt Sharjah. Arabische Welt ist für mich Syrien, Libanon, es ist der Irak. Aber die Emirate sind natürlich ein anderer Teil der weiten arabischen Welt. Nur nichtsdestotrotz, ich kann hier wieder Arabisch sprechen. Ich lese rund um mich herum die arabischen Titel, die Geschäftsanlagen. Und das wärmt eigentlich auch das Herz, nicht nur die 25 Grad.
Ja, es ist immer das Zwischenmenschliche, was einem am Ende das Seelenheil zurückgibt. Und ja, Frau Kneißl, ich wünsche Ihnen dann, dass Sie vielleicht in den nächsten Tagen noch ein wenig in Urlaubsstimmung kommen und die warme Temperatur genießen können, bevor es dann wieder zurück ins kalte Russland geht. Und ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch gerne beginnen mit den Entwicklungen auf dem geopolitischen Schachbrett der vergangenen 7 Tage. Und die Meldung Nummer 1, die derzeit die westliche Welt überschattet, war natürlich jene rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Das Ganze hat mit einer Veröffentlichung des US-Justizministeriums am vergangenen Samstag seinen Lauf begonnen. Dort hat das Justizministerium eine massive Ladung von Dokumenten veröffentlicht, die mit Epstein in Zusammenhang stehen. Eine Veröffentlichung, die auf Beschluss des Kongresses erfolgte und die jetzt ganz neue Details über die Verbindung von Epstein enthüllt. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche verkündete am vergangenen Samstag die Veröffentlichung von mehr als 3 Millionen Seiten, 2000 Videos und 180.000 Bildern. Er wies darauf hin, es habe ausgiebige Überarbeitung gegeben, um die Identität der Opfer sowie die laufenden Ermittlungen zu schützen. Die neuen Dokumente, die aus Ermittlungen des FBI, aber auch aus Epsteins eigenen Aufzeichnungen stammen, umfassen auch E-Mails, in denen beispielsweise auch Tesla-Geschäftsführer Elon Musk Pläne diskutiert, Epsteins private Insel zu besuchen. Ende 2013 schrieb Musk Epstein per Mail an und sagte, er werde auf St. Barth sein und fragte, wann ein guter Moment für einen Besuch sei. In einer weiteren Mail von 2013 schickte Epstein sich selbst ein Dokument, das als Rücktrittsschreiben von der Bill & Melinda Gates Stiftung gestaltet ist und das die sensationelle und unbewiesene Behauptung aufstellt, Gates habe um Hilfe bei der Beschaffung von Medikamenten gegeben, um mit den Folgen von Sex mit russischen Mädchen umzugehen. Die Dateien legen auch einen fortgesetzten Kontakt zwischen Epstein und dem heutigen Handelsminister der USA, Howard Lutnick, bis ins Jahr 2018 nahe. Er erklärte zuvor, er habe die Verbindung schon 2005 gekappt. Passagierlisten und Flugpläne erwähnen auch den britischen Ex-Prinzen, der nicht mehr so genannt werden darf, Andrew, wie auch andere Prominente wie etwa Tech-Mogul Peter Thiel, Steve Bannon, den ehemaligen Berater von US-Präsident Donald Trump, und auch Präsident Donald Trump kommt mehrfach in den neuen Veröffentlichungen vor. Ja, Frau Kneißl, zunächst mal, was sind da Ihre Gedanken? Was sagen diese neuen Veröffentlichungen über die Integrität und die Moral der westlichen Führer aus?
Integrität und Moral, lassen wir das vielleicht jetzt mal beiseite, auch wenn es natürlich uns allen die Stimme verschlägt, wenn wir mal da diversen E-Mails lesen. Ich versuche das Ganze jetzt weniger aus der Perspektive zu beurteilen, was Kinderhandel, Sex mit jungen Mädchen anbelangt, was diese Sex-Obsessionen verschiedenster Personen anbelangt, egal ob sie jetzt Bill Gates heißen oder wie beispielsweise der langjährige slowakische Außenminister Miroslav Lajčák, der hier auch mehrfach vorkommt und das auf wirklich sehr, sehr ungustiöse Weise, unappetitlich sind diese Mails, es verschlägt einem die Stimme. Aber es ist mir ehrlich gesagt viel zu vulgär und viel zu grauenhaft, als auf diese Details einzugehen. Ich möchte eher Jeffrey Epstein beleuchten als eine Art Jobvermittler, Finanzgeschäftevermittler, als eine Art Drehscheibe, an denen sich viele Personen gewandt haben. Sie haben Peter Thiel genannt. Peter Thiel wandte sich an ihn beispielsweise als eine Art Steuerberater. Ja, er wollte also Tipps, wie er steuerschonender seine Gewinne in den USA handhaben kann. Miroslav Lajčák, dieser slowakische Politiker, ein Hans Dampf in allen UN-Gassen, der sich also immer wieder schöne Positionen in internationalen Organisationen erschaffen hat, weil er einfach ein Interventionist der Sonderklasse ist. Miroslav Lajčák hat ihn beispielsweise angeschrieben, um ihn zu ersuchen, also Jeff Epstein zu ersuchen um Mitwirkung, dass Lajčák stellvertretender NATO-Generalsekretär werden könnte. Also das zeigt, in wie vielen Bereichen ein Epstein entweder tatsächlich seine Finger drin hatte oder andere meinten, Epstein könnte ihnen helfen, ob es eben jetzt sei, steuerschonend zu Medikamenten zu kommen oder eben Posten in der NATO zu erhalten oder bestimmte Leute zu treffen. Und das, was vielleicht hier auch ins Auge sticht, ist, dass Epstein seine besonders konsequenten Kontakte, sagen wir mal, die wirklich regulär über Jahre hinweg sich hinziehen, beispielsweise zum ehemaligen israelischen Verteidigungs- und späteren Premierminister Ehud Barak. Ich habe auf meinen Telegram-Kanal vor einigen Tagen ein Posting gestellt, in dem eine Audiodatei drinnen ist, die ein Dreiergespräch zwischen Ehud Barak, Larry Summers, einem US-Politiker, ich glaube zeitweise auch Finanzminister, und Epstein zeigen. Ehud Barak ist hier sehr gesprächig, was die Notwendigkeit, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, höher qualitätsvollerer Immigration nach Israel anbelangt. Also Barak beklagt sich, dass in Israel man in den frühen Staatsjahren, 50er, 60er Jahre, alles nahm, was kam, sprich vor allem die orientalischen Juden, Sephardim genannt. Und man müsste mehr qualitätsvolle jüdische Immigration nach Israel bringen. Ich habe dieses Beispiel deswegen ausgewählt, weil das hier eine Weltanschauung zeigt von dem, was man im Englischen immer wieder diesen Suprematismus nennt. Also the white suprematist, in dem Fall ist es the Jewish supremacist mind, also eine Art Höherwertigkeitskomplex. Und er wollte auch die Hilfe eben hier von Epstein, um sozusagen Erleichterungen zu erreichen, was die Übertritte zum Judentum anbelangt, um eben sozusagen höhere, qualitätsvollere Immigration nach Israel zu erreichen. Das ist dann insofern ein besonders, sagen wir mal, delikates Kapitel, als in der israelischen Gesellschaft, das ein altes, schwerwiegendes Thema ist, nämlich dieser tief sitzende Bruch zwischen orientalischen, sprich Sephardim, also meistens arabischen Juden genannt, aber es umfasst genauso Juden, die aus dem Iran oder aus der Türkei kamen, und andererseits den sogenannten Aschkenasim, also denen, die aus Europa stammten, beziehungsweise aus Nordamerika, also aus Europa ursprünglich in die USA ausgewandert. Und das zeigt, ja, wo Epstein in gewisser Weise seine Finger überall drinnen hatte. Bei der Lektüre einiger dieser Mails aus der Feder von Epstein fällt mir immer wieder auf, wie er über die sogenannten Goyim, also die Ungläubigen, versus den auserwählten jüdischen Volk spricht. Ja? Das sind Themen, die mit einer Konsequenz in diesen E-Mails vorkommen, die einem doch zu denken geben sollten, was sich hier alles abspielt. Also Epstein als Jobvermittler für ehemalige europäische Politiker, Epstein als Steuerberater und dann kommt eben noch seine Rolle als Kinderhändler und Mädchenhändler hinzu. Plus wahrscheinlich auch seine Rolle in gewissen Forschungseinrichtungen, weil er persönlich sich besonders für sein hochwertiges Erbgut interessierte. Also er hatte großes Interesse, seine DNA, sein Erbgut systematisch einzusetzen und interessierte sich auch besonders konsequent für Longevity, Langlebigkeit, das ist ein Thema, das auch in diesen E-Mails sehr, sehr konsequent vorkommt.
Hm. Ja, es machen sich da tatsächlich Abgründe auf im Zuge dieser Veröffentlichung, die auch mich persönlich schockiert haben. Das zeigt einmal mehr, wie niederträchtig diese westliche Elite dort unterwegs ist. Es hat sich jetzt auch diese Woche Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, zu Wort gemeldet und hat das Ganze kommentiert in ihrer wöchentlichen Pressekonferenz. Sie da sagte dort, jetzt wissen wir, wie die westliche Elite zu Kindern steht, auch zu ihren eigenen Kindern. Sie unterstrich auch, dass die Netzwerke, die Jeffrey Epstein dabei bediente und die Politikerklasse im Westen, die er mit seinen illegalen Dienstleistungen kompromittierte, dieselben Leute sind, die hinter dem Kiewer Regime stehen. Sie geben dem Kiewer Regime kolossale Mittel für die Ermordung von Kindern, so die russische Diplomatin, also sehr scharfe Worte von Maria Sacharowa. Wie schätzen Sie das Ganze ein? Wie wird das Ganze generell in Russland wahrgenommen? Denn auch ich habe jetzt über die sozialen Netzwerke hat man mehrfach darauf hingewiesen, dass in den Epstein kein einziges Mal ein Name eines russischen Politikers von Lavrov über Putin bis hin zu Peskov oder dergleichen fällt. Es sind allesamt westliche Politiker. Also ist das ein rein westliches Phänomen, Frau Kneißl, oder ist das Ablenkung? Wie schätzen Sie das ein und wie schätzen Sie da auch diese harten Worte von Frau Sacharowa ein?
Ja, ich kann eigentlich das nur unterschreiben, was Maria Sacharowa hier sagt. Wenn es um Kinderschutz geht, erinnern wir uns ja an die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, Präsident Putin unter Anklage zu stellen wegen Kinderentführung und so weiter. Also ein hanebüchener Vorwurf. Wir haben das schon mehrfach diskutiert. Nur die Art und Weise, wie Kinder gehandelt werden, wie auch vielleicht, ja, das wird sich noch zeigen in der Aufarbeitung dieser Mails, aber vielleicht gab es auch so etwas wie Reproduktionsstätten, ja, um eben, ich habe vorhin erwähnt, Epsteins Interesse an seinem persönlichen Erbgut. Es erinnert manches mich an das, was ich aus den nationalsozialistischen Zuchtfarmen kenne. Also derartiges Gedankengut wurde auch offenbar in diesen Mails immer wieder gewälzt, ja. Und dass die Würde des Menschen, ich sage jetzt einmal, egal ob Kind oder Erwachsener, sprechen wir einfach nur von der Menschenwürde, dass diese vollkommen unter die Räder gekommen ist in vielen totalitären Phasen. Und diese totalitären Phasen haben wir im Westen über die letzten 2-3 Jahrhunderte immer wieder gehabt. Es war nicht der eine Durchbruch, sozusagen Zweiter Weltkrieg, das war nicht die Ausnahme. Ich muss immer wieder mich selbst sozusagen hier, wenn es um Europa geht, auch mir in Erinnerung rufen, wie totalitär eigentlich Gedankengut hier immer wieder durchbricht und die Phasen des Rationalen, der Menschenwürde, das waren die meines Erachtens im Rückblick fast kürzeren Phasen. Und eine Ideologie, ein Verhalten, ein tägliches Tun, ja, Ideologie ist hier zu wenig. Es ist ein tägliches Tun, es ist eine Routine, die eine britische Labour-Partei genauso erfasst wie Angehörige des britischen Königshauses, wie die großen Konzernchefs, egal eben ob jetzt Thiel oder Gates oder andere, dass all diese Personen, das wage ich jetzt hier mal zu behaupten, mit Menschenwürde nichts anfangen können. Und das ist das, was mich am tiefsten erschüttert. Also wie über Menschen gesprochen wird, wie mit Menschen umgegangen wird. Ich habe heute früh da noch eine kurze, es ist müßig, hier jetzt einzelne Zitate herauszunehmen, weil es eines das andere an Grauenhaftigkeit und an Abgründen überbietet. Aber es ging da eben auch um die Vergleiche von russischen Mädchen mit weißen Haien oder mit Shrimps, denen man am besten den Kopf runterreißt, man braucht nur den Körper. Das ist die Sprache, in der sich die Kunden, die Freunde von Jeffrey Epstein mit ihm oder untereinander unterhielten und vielleicht auch noch weiterhin unterhalten. Wir wissen, dass in der Ukraine es seit Jahrzehnten eine sehr viele dieser Leihmütter gibt, also die sozusagen den Uterus zur Verfügung stellen, um mit Samen eben spenden, Kinder auszutragen. Und ich darf hier kurz in Erinnerung rufen, dass als das Frühjahr 2022 mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine vieles durcheinander brach, in Dutzenden ukrainischen dieser Reproduktionsspitäler Neugeborene warteten darauf, von ihren meist israelischen, schwulen, also homosexuellen Elternpaaren abgeholt zu werden und nicht abgeholt wurden. Also dass hier die Ukraine als eine Art fast Fabrik für die Reproduktion von Kindern für homosexuelle Paare eine Rolle spielte und diese homosexuellen Paare wiederum zu einem hohen Teil in den USA oder in Israel waren, das sind Fakten. Ja, das ist jetzt nicht in irgendeiner Weise ein Bias, den ich hier hereinbringe. Diese Berichte sind nachzulesen über die sozusagen nicht abgeholten Neugeborenen in der Ukraine. Und was jetzt die Rolle Epsteins anbelangt rund um den Maidan, das gilt es aufzuarbeiten. Was seine Rolle anbelangt, vielleicht in der politischen Laufbahn, im Machen eines Emmanuel Macron, wird sich noch herausstellen. Auch hier gibt es Korrespondenzen. Ich habe, wie gesagt, versucht, hier jetzt mehr seine Rolle zu beleuchten als Man of Many Trades. Ja? Also er hat sozusagen sehr, sehr viele Funktionen. Ob jetzt als Steuerberater, als Jobberater, als Bauer oder Nichtmacher von politischen Karrieren. Und vielleicht noch ein Wort, ich glaube, das ist ganz wichtig hier anzumerken. Sie haben gesagt, Donald Trump kommt auch oft vor. Epstein selbst hat Donald Trump zutiefst verachtet. Und er holte sich Tipps von einigen US-Amerikanern, wie man denn mit Trump umgehen sollte, wenn er gewählt würde. Wir sprechen hier vom Jahr 2016. Weil Epstein eine tiefe Verachtung für Trump hatte. Und er war dort, aber er hat ihn immer wieder als Clown und als einen Kranken bezeichnet. Also ich würde sagen, aus diesen Schlussfolgerungen heraus darf man vielleicht die Vermutung aufstellen, vorerst, das ist noch keine These, dass Trump nicht unbedingt einer der engeren Freunde von Herrn Epstein war.
Das wird sich jetzt auch klären im Zuge dieser Veröffentlichung. Donald Trump betont immer wieder, dass die USA derzeit andere Probleme haben als Jeffrey Epstein. Es ist für ihn natürlich ein Thema, das gerade jetzt in dieser Zeit, in der es auch außenpolitisch derartig schnell vorangeht und viele Entwicklungen zutage treten, ein Thema, das ihn schwer belastet und das für die Demokraten natürlich auch ein gefundenes Fressen ist, um ihm das Leben schwer zu machen. Frau Kneißl, wir bleiben mal bei Donald Trump, denn er hat sich jetzt diese Woche für einen neuen Atomwaffenvertrag mit Russland ausgesprochen. Er hat am Donnerstag bei Truth Social auf seinem eigenen Online-Dienst geschrieben, es brauche einen neuen, verbesserten und modernisierten Vertrag, der lange Bestand haben könne. Der Atomwaffenvertrag New START zwischen den USA und Russland, der läuft lief diese Woche als letztes großes Abkommen zur nuklearen Abrüstung aus. Er war von 2010 aus vereinbart worden und sah vor, die Arsenale auf 1500 strategische Atomsprengköpfe und 700 einsatzbereite Trägersysteme für jede Seite zu beschränken. Washington habe sich bis zuletzt nicht auf den russischen Vorschlag reagiert und geantwortet, die festgelegten Obergrenzen für ein weiteres Jahr einzuhalten. Das sagte diese Woche Herr Peskov auf einer Pressekonferenz. Der US-Präsident Donald Trump erklärte wiederum, er lehne eine Verlängerung von New START ab. Es handle sich um ein schlecht ausgehandeltes Abkommen der Vereinigten Staaten, das grob verletzt werde. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie da diese Entwicklung ein? Droht da jetzt womöglich ein neues nukleares Wettrüsten? Wie sehen Sie das?
Ja, Wir haben, START steht für Strategic Arms Reduction Treaty. Also es war eine Begrenzung von nuklearen Sprengköpfen vorgesehen. START war, wie Sie richtig beschreiben, der letzte große Rüstungskontrollvertrag. Der Einwand der USA seit Jahr und Tag ist, diese Verträge sind veraltet, weil die neue Rüstungssupermacht sei ja die Volksrepublik China. Und daher müssten diese Verträge aufgelöst werden. Man hat aber zwar nie gesagt, wie man dann das neu gestalten will, dieses sehr, sehr schwierige Thema. Von russischer Seite wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die USA aus allen wichtigen Rüstungsverträgen im Laufe der letzten 10, 15 Jahre ausgestiegen sind. Und der russische Präsident Wladimir Putin hatte im letzten Herbst angeboten, dass Russland sich selbst eine Verlängerung von einem Jahr auferlegen würde und hatte vorgeschlagen, die USA eben auch dazu einzuladen. Das heißt, dass man sozusagen stillschweigend, tacite, ohne Neuverhandlung jetzt diesen existenten, noch bis gestern, Donnerstag, den 5. Februar existenten Vertrag weiterlaufen lassen würde. Es gab im Laufe dieser Woche viele Meldungen aus diversesten Völkerrechtskreisen, politischen Kreisen in Russland, die davor warnten, dass man eben ein Vakuum unter allen Umständen also hintanhalten müsste. Und wichtig wäre, dass man hier sozusagen etwas, ein neues Papier auf die Beine stellt. Rüstungskontrollverträge gehören zu den schwierigsten diplomatischen Unterverhandlungen. Also da müssen Militärs, Techniker, Juristen oftmals jahrelang, meistens saßen sie in der Vergangenheit in Genf zusammen am dortigen UNO-Hauptquartier, um all diese Details unter einen Hut zu bringen. Das ist wirklich Tüfteleiarbeit. Nun hat man gestern in Abu Dhabi, es war eine gewisse überraschende, sage ich mal, positive Meldung, sich am Rande der US-Ukraine-Russland-Gespräche darauf geeinigt, dass man vorerst mal für 6 Monate START weiterlaufen lassen würde, um eben nicht in ein Vakuum zu fallen. Es gibt hier Applaus, es gibt aber auch Kritik. Und ich würde sagen, das ganze Thema ist weiterhin in Schwebe, und zwar in einer brisanten Schwebe. Wie man sich jetzt trilateral oder auch eben in einem noch größeren Gremium hinsetzen kann, um das, was als Rüstungswettlauf ja weltweit besteht, Neubeginne zu starten, ich kann es mir derzeit nicht vorstellen, weil wir einfach einen so großen Vertrauensverlust haben. Ja, das hängt unter anderem mit der Person Donald Trump zusammen, aber nicht nur. Also ich mache ihn hier jetzt nicht ad personam zum Hauptschuldigen. Das hat einfach mit den vielen Verwerfungen zu tun, die wir über die letzten 20, 25 Jahre in den internationalen Beziehungen erleben. Und ich komme hier immer wieder auf mein altes persönliches Lieblingsthema zurück. Es ist in der Diplomatie die Sprache verloren gegangen. Man liest sich nur mehr Formeln vor. Maßregelt sich wechselseitig, vor allem von westlicher Seite. Und wir haben nicht mehr so etwas wie das vertrauensvolle, respektvolle Gespräch hinter den Türen, damit eben daraus etwas Neues entstehen kann. Wir sind in einer Zeit der Dauerbeschallung, und wie wir es auch bei den Epstein-Falls sehen, es überfordert uns alle. Ja? Also wir bekommen ja kaum nach, das in irgendeiner Weise mit unseren Köpfen oder Herzen zu verdauen und wie das dann auch rechtlich aufgearbeitet werden soll. Also es überschlagen sich die Ereignisse, und um hier in diesem Chaos, in dem sich die weltweiten Beziehungen befinden, so etwas wie einen Neuanfang zu starten, der sich Rüstungskontrolle nennt, weiß ich nicht. Aber es ist schon mal ganz gut, dass man zumindest sich in Abu Dhabi dazu ausgesprochen hat, dass man mal 6 Monate sich Zeit nehmen will, um Rüstungskontrolle irgendwie wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ob dann die Volksrepublik China daran mitwirken wird, ich bezweifle es.
Mhm. Ja, wir freuen uns ja schon, Frau Kneißl, wenn über diplomatische Kanäle überhaupt Erfolge erzielt werden können in dieser Zeit, in der wirklich, wie Sie ja richtig sagen, dass das Chaos regiert und man auch kaum mehr mitkommt, was gerade die aktuellen Themen sind. Aber dafür, Frau Kneißl, sind wir ja da. Woche für Woche werfen wir da einen tieferen Blick auf das Weltgeschehen. Und wir bleiben mal in den USA und im Nahen Osten, denn dort gibt es, wenn wir schon beim Thema Diplomatie sind, tatsächlich erfreuliche Nachrichten, natürlich noch mit Vorsicht zu genießen, denn der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat jetzt laut offizieller Mitteilung seitens Teheran eine Anordnung an seine Regierungsmitglieder gegeben, mögliche Gespräche mit den USA vorzubereiten, aber gleichzeitig vor weiteren Drohungen aus Washington gewarnt. Damit erfolgte jetzt diese Woche die erste ausdrückliche Bestätigung seitens Iran, dass Teheran ein Interesse äußert, gegenseitige Verhandlungen aufzunehmen. Der iranische Präsident hat seinen Außenminister angewiesen, faire und gleichberechtigte Verhandlungen mit den USA zu führen. Voraussetzung dafür sei, dass es ein passendes Umfeld gebe, keine weitere Drohung und auch keine unrealistischen Forderungen. So hat er es auf Twitter geschrieben. Dort schrieb er abschließend, diese Verhandlungen werden im Rahmen unserer nationalen Interessen geführt. Das ist jetzt die erste ausdrückliche Bestätigung aus Teheran, dass man eindeutige Absichten erklärt, Verhandlungen mit Washington aufzunehmen. Die USA wollen jetzt an diesem Freitag im Golfstaat Oman neue Verhandlungen mit dem Iran über das Atomprogramm aufnehmen. Für die USA stehen wie immer an der Seite der Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Ja, Frau Kneißl, ist das ein Grund zur Hoffnung, dass es da womöglich doch noch zu einer Einigung kommt? Wie schätzen Sie diese diplomatischen Bemühungen jetzt diese Woche ein?
Ein Wechselbad der Gefühle. Also Mittwochabend gab es eine ganze Reihe von Negativmeldungen, wie beispielsweise, dass es überhaupt nicht zu Gesprächen kommen würde, weil von iranischer Seite klar darauf hingewiesen wurde, dass man mit der Tagesordnung nicht einverstanden ist. Jetzt kam aber auf Vermittlung einer ganzen Reihe von Staaten, zu denen die Türkei, Katar, Saudi-Arabien zählen, die sowohl bei den USA als auch in Teheran vorstellig wurden, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, man muss sich an einen Tisch setzen. Ich würde sagen, der Iran konnte sich jetzt hier schon mal durchsetzen in zweierlei Hinsicht. Zum einen, die USA bestanden auf einem Treffen in der Türkei, der Iran bestand auf dem Oman. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil erinnern wir uns daran, die Türkei ist und bleibt der NATO-Staat. Ja? Also auch wenn sie sich um einiges neutraler verhält als so mancher noch neutrale EU-Staat, aber die Türkei ist der NATO-Staat. Der Oman ist ein Nachbarstaat des Iran. Der Oman ist für mich die perfekteste Inkarnation gegenwärtiger Diplomatie. Also wir haben dort ein äußerst professionelles Außenministerium, top-down, denen es immer wieder gelungen ist, gerade bei dem haarigen Dossier Iran, beispielsweise aber auch Saudi-Arabien, Iran, hier sehr, sehr viel Vorarbeit zu leisten, damit es zu diplomatischen Durchbrüchen gekommen ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also sich im Oman zu treffen und nicht in der Türkei, würde ich sagen, ist schon mal ein Pluspunkt für den Iran. Aber der noch viel wichtigere Erfolg, den die Iraner hierfür buchen können, ist folgender. Die USA haben auf Druck Israels in die Agenda reingenommen, Begrenzung des Raketenprogramms des Irans und ein Beschneiden der Rolle der Iraner in der Region als solcher. Ja, also denke an Hisbollah, Jemen und so weiter. Die Iraner haben gesagt, wir, wenn wir uns mit den USA an den Tisch setzen sollten, dann unterhalten wir uns nur über ein einziges Thema und das lautet das iranische Nuklearprogramm. Also so ungefähr entlang dessen, was man ja 2015 und Vermittlung damals der fünf sicherheitsratsstelligen Mitglieder unter Federführung auch der Internationalen Atomenergiebehörde, was man also damals 2015 auf die Beine stellte. Und ein Vertrag, der technisch und juristisch sehr ausgefeilt ist, aus dem aber die USA 2018 ausgestiegen sind, damals unter Trump. Und ich habe es in unserer letzten Sendung erwähnt, wäre dieser Vertrag wirklich umgesetzt worden, dann würde der Iran wirtschaftlich und wahrscheinlich auch gesellschaftspolitisch heute ganz anders dastehen und hätte nicht die Riesenprobleme, die er hat. Also der Iran möchte, wenn man über etwas spricht mit den USA, dann nur dieses bekannte Thema Nuklearprogramm. Und hier kommt auch immer wieder Russland ins Spiel, dass eben beispielsweise angereicherte Uranstäbe in einen Drittstaat kommen könnten zur Aufbewahrung, Sicherung. Und hier fällt immer wieder das Wort Russland. Also heute, Freitag, den 6. Februar, treffen sich, während wir sprechen, Vertreter des Iran und der USA. Auf iranischer Seite ist es der Außenminister. Ich glaube nicht, dass auf US-Seite Marco Rubio kommen wird. Wir werden sehen, wer sich hier sozusagen symmetrisch, aber sollte eine gewisse protokollarische Symmetrie auch gelten, auf US-Seite vertreten sein wird. Aber es herrscht tiefe Skepsis. Also wenn man die Nachrichtenlage liest aus iranischen Quellen, dann geht man in dieses Treffen ohne jegliche Illusion oder Euphorie hinein. Die Iraner verweisen zu Recht immer wieder darauf, als wir das letzte Mal verhandelten, begannen die Israelis uns zu bombardieren im Juni 2025. Und es ist eine sehr, sehr angespannte Lage. Es kam diese Woche auch unter anderem zum Abschuss einer iranischen Aufklärungsdrohne durch amerikanische Kampfschiffe. Es gab dann keine weiteren Folgen, aber die Gefahr eines einer Fehleinschätzung, einer größeren Konfrontation ist bei einer so hohen Drohkulisse, die hier aufgebaut wurde von den USA und natürlich auch beantwortet wird von den Iranern und deren Streitkräften. Es ist bedauerlicherweise alles drinnen, aber heute, hier und jetzt wird im Oman wieder gesprochen. Wir können dem jetzt nicht vorgreifen, was dabei herauskommt. Es kann sein, dass es freundliche Bilder geben wird und dass man sagt, man hat eine Arbeitsgruppe gebildet und man wird sich wo auch immer zu einem Folgetreffen einfinden. Es kann aber auch sein, dass es heißt, so, das war's jetzt und wir haben überhaupt kein Interesse mehr an weiteren Gesprächen. Es stellt für die USA, würde ich einmal sagen, das viel größere Dilemma dar als für den Iran, weil die USA können jetzt sozusagen eigentlich nur ihre Beautiful Armada, wie sie Trump nennt, wieder nach Hause schicken und so tun, als wäre nichts gewesen. Dann wäre das bereits ein gewisser Sieg für die Iraner. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Israelis den Iran angreifen in den nächsten Tagen und dann nach 48 Stunden sagen, Washington, hilf uns, die beschießen uns, also ähnlich wie das im Juni war. Und das ist natürlich eine ziemlich knallharte Falle und Situation für die Amerikaner insgesamt, also nicht nur jetzt für das Weiße Haus. Also ich würde sagen einmal, der Iran sitzt in der aktuellen Situation am längeren Ast.
Ja, Frau Kneißl, es wird spannend sein, wie sich auch vor allen Dingen, wie Sie haben es jetzt erwähnt, Israel verhalten wird, ob sie diese Verhandlungen torpedieren und sabotieren werden mit einem möglichen Angriff oder ob sie ein tatsächliches Interesse haben, dass es dazu zu ernsthaften diplomatischen Verhandlungen kommt und zu einer Lösung in diesem ja jetzt schon seit Jahrzehnten andauernden Streit um das Atomprogramm von Iran. Und Frau Kneißl, wir bleiben mal beim Thema Diplomatie. Sie hatten es jetzt hier und dort schon angesprochen. Es kam jetzt diese Woche zu einem zweitägigen ukrainisch-russischen Friedensgesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Rahmen der Gespräche in Abu Dhabi, wo sie stattgefunden haben, haben sich die Delegation der USA, der Ukraine und Russland auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Laut Steve Witkoff geht es um insgesamt 314 Personen. Weiter erklärte Witkoff, dass die Friedensgespräche detailliert und produktiv gewesen seien. Es bleibt jedoch noch einiges zu klären. Der russische Verhandlungsführer Kirill Dmitriev sieht ebenfalls große Fortschritte, auch wenn sich die Kriegstreiber, wie er sie nennt, aus Europa und Großbritannien ständig in den Prozess einzumischen versuchten, gäbe es positive Entwicklungen. Es werde aktiv an der Wiederherstellung der Beziehung zu den Vereinigten Staaten gearbeitet, unter anderem auch im Rahmen einer amerikanisch-russischen Arbeitsgruppe zum Thema Wirtschaft. Hat er ausgeführt. Ja, Frau Kneißl, wahrscheinlich kein Meilenstein in dieser, ja, jetzt schon seit fast 4 Jahren, in diesem schon fast seit 4 Jahren andauernden Kriegsgeschehen zwischen Russland und der Ukraine, aber wahrscheinlich doch eine wichtige Fußnote in der Geschichte. Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Ja, erinnern wir uns, wir haben manchmal über das Thema gesprochen, was passierte mit dem Alaska-Momentum. Ja, also es war eine gewisse Aufbruchsstimmung im Spätsommer letzten Jahres da. Es gab dann neue US-Sanktionen im Oktober gegen Lukoil und Rosneft. Es gab in der Zwischenzeit auch die Entführung eines amtierenden Präsidenten namens Maduro aus Venezuela und es gibt eben diese US-Einmischung im Iran, die ja so weit geht, dass man dort eigentlich einen Regimewechsel erzeugen will und jetzt will man wieder mit den Leuten reden. Und ähnlich haben wir es ja auch im Verhältnis, würde ich mal sagen, Ukraine, Russland und USA-Russland. Also es ist die Langmut, würde ich mal sagen, der russischen Verhandler und politischen Führung zu sagen, setzen wir uns wieder an den Tisch. Nach allem, was in den letzten Monaten passierte, und versuchen wir hier das zu identifizieren, was Verhandlungsmasse sein könnte. Ein Ergebnis ist, und das ist nie zu unterschätzen, ist der Austausch von einigen hunderten Kriegsgefangenen. Das hatten wir in der Vergangenheit auch. Aber es hat die letzten Monate eben hier gestockt und die Menschen konnten sozusagen jetzt zu ihren Familien zurück. Das würde ich sagen, ist nie zu unterschätzen, Austausch von Kriegsgefangenen. Aber die viel größeren Brocken, wie eben neue Grenzen, Territorialverschiebungen, wie geht es weiter mit der Anerkennung der russischen Sprache, der orthodoxen Kirche in der Ukraine, das alles sind die ganz großen Themen, die, glaube ich, noch nicht auf dieser Tagesordnung verhandelt wurden. Ich habe den Eindruck, dass man in Abu Dhabi in diesen 2 Tagen mehr versucht hat, wieder zu kitten, die Brücke in Richtung eines neuen bilateralen Verhältnisses zwischen Washington und Moskau. Das ist mein Eindruck aus aller Ferne. Und es kann sein, dass hier einfach durch die handelnden Personen wieder eine, ja, so etwas wie ein neuer Schwung in die Gespräche gekommen ist, nachdem Trump zuvor wieder alles Mögliche hat ausrichten lassen an die russische Führung zuvor. Ja, also es ist ja ein harter verbaler Krieg sowieso im Gange. Daher gut, dass man sich getroffen hat, wurde verschoben, man traf sich. Man sieht, man trifft sich, wenn es um Diplomatie geht, in der arabischen Welt oder eben in der Türkei. Aber es gibt kein Stockholm mehr, es gibt kein Genf mehr, es gibt kein Wien, kein Helsinki mehr, kein Paris mehr. Also das waren sozusagen ursprünglich durch ja fast Jahrhunderte hindurch die eigentlichen Verhandlungsorte, wo die großen Würfe gemacht wurden. Das ist heute in, ja, teilweise in der arabischen Welt der Fall. Und ich bringe hier wie immer wieder ins Spiel die Tatsache, dass wir hier etwas haben, und das ist etwas, was mir persönlich immer sehr zugesagt hat, nämlich ein Leben und Leben lassen und nicht dieses gouvernantenhafte Belehren, das wir in der nordwestlichen Hemisphäre haben, ob USA oder Deutschland oder EU eben. Es geht um ein Nebeneinander, es geht um Koexistenz, es geht um respektvollen Umgang, und all das ist in der arabischen Welt umfassender, seriöser vorhanden als in Europa.
Ja, Frau Kneißl, das ist ein Lebensmotto, Leben und Leben lassen, das auch ich mir zu eigen gemacht habe, das aber hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum und auch generell in Europa in vielen Staaten mittlerweile nicht mehr wirklich gelebt wird. Von daher umso schöner und erfreulicher, dass Sie den Weg ins ferne Russland und jetzt in dem Fall in die arabische Welt für den Urlaub gefunden haben. Und ja, wir kommen mal vom Thema Diplomatie hin zum Thema Provokation, wenn man es vielleicht so nennen kann. Diese Woche haben nämlich französische Ermittler am Dienstag die Büros von Elon Musks Social Media Plattform X in Paris durchsucht. Die Aktion ist Teil einer laufenden Untersuchung der Pariser Staatsanwaltschaft, die im Januar eingeleitet wurde. Die Abteilung für Cyberkriminalität führt die Durchsuchungen in Zusammenarbeit mit Europol und der französischen Polizei durch. Auslöser der Ermittlungen war eine Anzeige eines französischen Abgeordneten. Dieser hatte den Verdacht geäußert, dass die Algorithmen von X Inhalte systematisch verzerren könnten, wodurch die Funktionsweise des automatisierten Datenverarbeitungssystems beeinträchtigt würde. Die französischen Behörden prüfen nun, ob dies ein Verstoß gegen das Gesetz darstellt, das die gezielte Manipulation automatisierter Systeme unter Strafe stellt. Ja, und nach der Razzia in den Pariser Büros von X reagierten Vertreter der Tech-Branche und führende Social-Media-Chefs umgehend. Unter anderem kommentierte Telegram-Gründer Pavel Durov. Er schrieb: Die französische Polizei durchsucht gerade das Büro von X in Paris. Frankreich ist das einzige Land der Welt, das alle sozialen Netzwerke kriminalrechtlich verfolgt, die den Menschen auch nur einen gewissen Grad an Freiheit geben. Lassen Sie sich nicht täuschen, dies ist kein freies Land. Ja, Frau Kneißl, das sind scharfe Worte von jemandem, der das selber am eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, von den französischen Behörden, von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen zu werden. Ja, wie sehen Sie diese Entwicklung? Ist das ein Angriff auf die Meinungsfreiheit oder geht es da tatsächlich um mögliche strafrechtliche Verstöße von der Social Media Plattform X?
Ja, wir haben ja diesen Digital Act, glaube ich, der EU, der ja bereits so etwas wie einen digitalen Krieg zwischen den Big Techs, meist in den USA ansässig, und der EU losgetreten hat. Also hier gab es in den letzten 2 Jahren immer wieder Stellungnahmen bis hin zu Donald Trump und anderen hochrangigen Vertretern, die sagten, in Europa gibt es keine Meinungsfreiheit mehr. Erinnern wir uns, vor fast genau einem Jahr hat US-Vizepräsident J.D. Vance in München an der Sicherheitskonferenz ganz klar die Worte ausgesprochen: Europa, euer Problem kommt nicht aus, oder eure Bedrohung kommt nicht aus Russland oder China, eure Bedrohung kommt von innen heraus. Es gibt keine Demokratie, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Das waren die Worte von J.D. Vance vor einem Jahr, die Europäer ziemlich vor den Kopf stießen. Aber alles, was in den letzten, würde ich sagen, 10 Jahren sich EU-mäßig abspielt, es ist eine Illustration von genau dem, was Pavel Durov gesagt hat. Also er nimmt hier ganz konkret Frankreich. Er sagt, Frankreich ist kein freies Land mehr. Er wurde, wie Sie seinen Fall beschrieben haben, eben dort in Gewahrsam genommen. Dank seiner Finanzkraft konnte er sich sozusagen eine Kaution leisten, stand aber mit Fußfessel, mit einem Fuß im Kriminal. Und wir kennen die hohe Zahl der mittlerweile verhafteten, verurteilten Personen, ob in Deutschland, ob vor allem in Großbritannien, wenn man sich sozusagen mit einem Post in unsichere Gewässer begibt, da wurden schon viele Personen ihrer Lebensgrundlagen beraubt, beziehungsweise haben auch ihre Freiheit verloren. Wir haben einen viel, viel höheren Satz, also nicht nur eine viel höhere Zahl, wenn man so will, ich nenne sie jetzt einmal politische Gefangene, also Personen, die wegen Social Media Posts im Gefängnis sitzen, haben wir viel, viel mehr eben in Großbritannien, Deutschland und einigen anderen europäischen Staaten als beispielsweise in der Türkei oder in Saudi-Arabien. Es sitzen auch dort Leute ein, weil sie auf Facebook was gesagt haben. Es wurden auch dort Leute mit dem Schlimmsten bedroht. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, aber mittlerweile holen europäische Regierungen hier andere Staaten ein. Und das Ganze nennt sich Digital Warfare. Und das ist, würde ich sagen, ein ganz besonderer, nennen wir es mal Schlachtfeld, in der Auseinandersetzung EU versus USA, jenseits der Zölle, jenseits der vielen anderen Probleme, die die beiden einst, sagen wir mal, oder die Jure ja noch Verbündeten haben, weil noch sind sie ja in einem Militärbündnis namens NATO zusammen. Und noch sind die USA der wichtigste Handelspartner für all diese EU-Staaten, also ganz besonders Deutschland, aber für die EU in ihrer Gesamtheit. Und das wird aber natürlich immer mehr erschüttert. Wir haben zu Beginn unserer Sendung heute gesprochen über Kinderschutz und Kindermisshandlung. Die EU kommt ja auch in ihren Vorwürfen an Twitter gerne hoch mit dem Problem Pädophilie und Kinderschutz. Und unter dem Titel Schützen wir die Kinder wird also die Meinungsfreiheit dann ins Visier genommen. Ich kann das schwer beurteilen, wie es um den Kinderschutz im Internet bestellt ist. Aber ich kann eines beurteilen, dass wir, ich komme wieder auf das Wort Menschenwürde zu sprechen, dass die Würde des Einzelnen in Europa mittlerweile in vielen, vielen Bereichen wirklich sehr, sehr stark unter die Räder gekommen ist. Und das, was einst einmal die UNO-Deklaration für Menschenrechte aus dem Jahr 1948 deklarierte und eigentlich Völkergewohnheitsrecht, jus cogens ist, also zwingendes Völkerrecht für alle, wie beispielsweise das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf eine Staatsbürgerschaft, das Recht, nicht staatenlos gemacht zu werden durch eine Willkürentscheidung einer Regierung. Das sind alles Themen, die in den letzten, ich sage jetzt wie gesagt, 20 Jahren, ich denke da vor allem auch an den War on Terror seit 2001, in Europa sehr, sehr stark beschnitten wurden.
Mhm. Ja, und das Thema Menschenwürde ist auch ein Thema, das uns zum Abschluss unseres Podcasts beschäftigen wird, denn in Deutschland wird es womöglich in absehbarer Zukunft nicht mehr möglich sein, seine eigene Wohnung zu heizen, beziehungsweise zu möglicherweise nur sehr, sehr hohen Kosten, denn die Angst vor Engpässen bei Gas und bei hohen Heizkosten, die geht um angesichts der Witterungslage sowie auch mit der Aussicht auf weitere frostige Wochen sind derzeit viele Verbraucher und vor allen Dingen auch die Wirtschaft in tiefer Sorge. Aktuell liegt der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland bei 29,1%. Das ist deutlich niedriger als in den Vorjahren zu diesem Zeitpunkt und auch deutlich niedriger als der europäische Durchschnitt, der bei knapp 40% liegt. Offiziell geben sich die Verantwortlichen betont unaufgeregt. Die deutsche Energieministerin Katharina Reiche, die jetzt diese Woche in Saudi-Arabien war, sagte, dass sie überzeugt sei, dass wir gut durch diesen Winter kommen. Sorgen sind nicht angebracht, so die Energieministerin. Ähnlich klingen auch die Botschaften der Bundesnetzagentur, die neuen Flüssiggasterminals und ausreichend verfügbare Gasmengen auf dem Weltmarkt gewährleisten, dass die Versorgung gesichert sei. Das wurde die Woche mehrfach wiederholt. Die Gasspeicherfüllstände seien zwar weiter wichtig, aber kein Indiz für eine Gasmangellage. Man schätze die Gefahr einer angespannten Gasversorgung im Augenblick als gering ein. Also Töne, die eigentlich zu Zuversicht aufrufen. Frau Kneißl, Sie haben sich ganz viel mit dem Thema Energie befasst. Wie ist denn Ihre Einschätzung aus der Ferne zu einer möglichen Gasmangellage in Deutschland? Grund zur Sorge oder sollen wir, wie es die Energieministerin Deutschlands gesagt hat, ganz entspannt bleiben und uns keinerlei Sorgen machen? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, vielleicht ein erstes Wort zum Titel der Energieministerin. Sie ist ja in erster Linie Wirtschaftsminister und die Energiethematik ist eine Abteilung im deutschen Wirtschaftsministerium. Das ist typisch für viele EU-Staaten, das Thema Energie. Ist es nicht einmal wert, ein eigenes Ministerium zu haben, wo man dann wirklich diese wichtige Querschnittsmaterie Energie, die ja vor allem in Deutschland immer nur unter dem Titel Klimaschutz und Umweltfragen gesehen wurde, nie unter dem Titel Energiesicherheit. Also wir haben in Deutschland sozusagen nicht mal ein wirkliches Energieministerium. Energie ist eine Abteilung im Wirtschaftsministerium. Und sonst gibt es eben dann noch andere Abteilungen. Plus haben wir auch eine sehr, sehr große Aufsplitterung dieser Thematik durch den Föderalismus in Deutschland und durch die verschiedensten Energiekonzerne, die im Wechselspiel mit den Behörden hier dieses Thema handhaben, ja. Also es wird ganz, ganz anders gehandhabt als in Frankreich, wo die Energiethematik, würde ich mal sagen, hierarchischer und strategischer behandelt wird. Heißt nicht, dass sie erfolgreicher ist, aber jedenfalls ist sie zumindest in der Hierarchie, hat sie einen ganz, ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Was nun diesen Optimismus der deutschen Behörden anbelangt, allen voran eben der zitierten Ministerin, da fällt mir beim Nachdenken eine alte Bauernregel ein, die ich vor Jahrzehnten einmal hörte und die mich seither nie losgelassen hat, einfach aus dem Grund, weil ich selbst doch immer Tiere hatte. Und es gibt für den 2. Februar, das ist der Lichtmesstag, die Regel, es soll am Lichtmess, also am 2. Februar, noch die Hälfte des Heus im Stall sein, damit man sicher bis zum Frühling kommt. Es ist ein traditioneller Lostag und man muss die Futtervorräte überprüfen, um die Tiere gut durch die noch verbleibenden Wintertage und die Kälte zu bringen. Also das ist eine alte Bauernregel, die mir hier einfällt, weil Vorratshaltung, egal ob jetzt Heu oder Gas, ist eine hohe Verantwortung. Und ein Gasspeicher, der weniger als 30% gefüllt ist, bedeutet, dass man nicht die Hälfte mehr hat. Ja? Also es ist eigentlich ein relativ verantwortungsloser Umgang mit einer so wichtigen Frage wie der Gasversorgung, sprich Heizung, Stromerzeugung für ein Land wie Deutschland. Ja? Also das, egal jetzt für welches Land, aber eigentlich müssten sich mittlerweile die Bürger selbst mit Brennholz und anderen Mitteln sozusagen als Plan B vorrätig halten. So tat man das über Jahrhunderte. Man war Subsistenzbauer in Europa. Das waren über 60% der Bevölkerung noch bis in die 1960er Jahre hinein. Das heißt, man hat selbst für seine Vorräte gesorgt und um seine Leute, um seine Tiere gut durch den Winter zu bringen. Und ich kann diesen Optimismus nicht teilen. Wir sind erst in gewisser Weise bei der Hälfte des Winters. Wenn ich nochmals auf diese Bauernregel, diesen Lostag zu sprechen kommen kann, der erste Heuschnitt ist meistens in Mittel- und Westeuropa Mitte Mai. Und bis dorthin musste man einfach das Vieh noch mit dem Heuschnitt vom Herbst durchfüttern. Die nächste Möglichkeit, Gas im großen Stile einzukaufen, ist natürlich auch immer eine Frage des Preises. Die Preise sind immer dann höher angespannter, wenn die Nachfrage höher ist, wenn die Vorräte fallen. Das ist eine alte Marktregel. Und da sind wir dann wieder bei den Belastungen der Wirtschaft, der Haushalte, wie lange die Menschen das stemmen können. Also vielleicht gelingt es den deutschen Behörden dann nochmals ganz, ganz fix Gas irgendwo einzukaufen. Aber und vielleicht auch auf den Besuch dieser großen Delegation der Kanzler Merz in Saudi-Arabien zu sprechen zu kommen. Ich habe mir da die Bilder und einige Interviews angesehen. Ha, was soll man dazu sagen? Also professioneller und ich darf hinzufügen, auch um ein weites Stück eleganter traten hier die Gastgeber auf, aber nicht die deutsche Delegation. Und es ist auch ein Thema unter den großen Gaslieferanten, wie beispielsweise Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass sie sagen, aufgrund der Rechtslage in der Europäischen Union, was beispielsweise dieses Lieferkettengesetz anbelangt, können und wollen wir nicht im großen Stile Gaslieferverträge abschließen, weil wir mit den EU-Compliance-Regeln nicht zurande kommen. Und die Europäer haben sich wirklich sehenden Auges in eine umfassende Abhängigkeit von nordamerikanischem Flüssiggas begeben. Hier ist aber immer wieder darauf hinzuweisen, was ja auch die nordamerikanischen Produzenten seit Jahr und Tag sagen, sie können die Liefermengen, die aus dem Pipeline-Gas, sprich eben dem russischen Gas aus dem Osten kamen, die können sie nicht im vollen Stile ersetzen. Also muss Gas auch eingekauft werden, ob in Mosambik, ob in Katar, ob in anderen Gasproduzenten. Und hier würde ich mal sagen, ist man vielleicht ein bisschen säumig, um nicht geradezu auch naiv, romantisch naiv, so nach der Devise, es wird schon alles gut gehen. So kann man nicht ein Land führen. Also da ist doch die Verantwortung, in welchem Umfang gibt es eine Energieversorgungssicherheit? Und unter den aktuellen Zahlen kann ich diese nicht erkennen.
Ja, sie ist definitiv nicht zu erkennen und setzt eben sehr viele Bürger hier in Sorge. Auch ich habe mich schon hier gut mit Holzvorräten eingesorgt, um auf eine mögliche Gasmangellage vorbereitet zu sein, um dann auf eben eigene Faust hier heizen zu können. Frau Kneißl, mit diesem letzten Thema bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für Ihre Zeit, für die sehr kompetenten Einschätzungen und wünsche Ihnen jetzt noch ein paar schöne, sonnige Tage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Genießen Sie das gute Wetter, die Temperaturen. Und ich freue mich, wenn wir dann nächste Woche wieder zusammenfinden, Frau Kneißl.
Vielen Dank für Ihre guten Wünsche und ich hoffe auch, dass wir einander nächste Woche bei guter Gesundheit und vielleicht mit guten Nachrichten einander über den Bildschirm wieder sprechen können. All unseren Zuhörern einen friedvollen Sonntag. Das ist dann der 8. Februar, glaube ich, ja.
Genau, es ist der 8. Februar und ja, diese Grüße schicke auch ich an unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass auch Sie, liebe Zuhörer, diese Woche wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere neue Erkenntnis zu den geopolitischen Entwicklungen mitnehmen. Und ja, jetzt verbleibe ich mit besten Grüßen und freue mich bis dann zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.